damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Pflanzenkohle und der Permakultur. Ich bin der Franz, ich bin natürlich nicht alleine hier, wie immer dabei, mein treuer Gefährte, der Nils. Hallo Nils.
Hallo Franz.
Und heute haben wir uns ein kleines Potpourri an spannenden Themen rausgesucht. Ein ganz großes auf jeden Fall unsere eigene Permakultur und wie es da läuft, denn da ist einiges passiert, was wir euch erzählen müssen. Und außerdem haben wir noch so ein paar kleine spannende Infos für euch vorab. Nils, womit sollen wir denn anfangen? Du hast doch da so eine schöne Liste. Was möchtest du denn als erstes mitteilen?
Ich würde mal ganz vorne anfangen. Und zwar, wer uns schon länger kennt, weiß, dass wir nicht einfach irgendwelchen Quatsch erzählen, sondern dass wir versuchen, das, was wir aufbereiten, möglichst wissenschaftsbasiert und evidenzbasiert herzunehmen. Und da haben wir eine freudige Kunde zu verbreiten. Wir haben nämlich eine Zusage bekommen von der Universität Düsseldorf, mit der wir zusammen eine eigene Studie durchführen können. Zum Thema Pflanzenkohle und die Effekte von Pflanzenkohle auf die Nutzpflanzen im Garten. Freust du dich schon drauf?
Ich bin super gespannt. Ich hatte ja meine Bachelorarbeit schon zum Teil über das Thema Pflanzenkohle geschrieben und auch da schon eigene Versuche durchgeführt. Aber das hier ist ja jetzt wirklich 100% auf Pflanzenkohle aufgebaut und auch welchen Effekt das auf die Pflanzen hat. Was mich aber interessieren würde und was wir ja auch so ein bisschen überlegt haben, was würdet ihr denn sagen? Denn das Ziel ist auch ganz klar zu sagen, okay, die Ergebnisse aus dieser Studie sollen auch für Privatgärtnernde interessant und wertvoll sein. Welche Pflanzen würdet ihr denn da nehmen? Nils, hast du einen Favoriten und warum sind es Kürbisse?
Du hast mir die Antwort schon vorweggenommen. Es sind in der Tat Kürbisse. Und zwar, weil ich finde, an den Kürbissen kann man sehr viel testen. Man hat große Fruchtkörper, die man untersuchen kann. Man sieht ganz genau, wie viel Kilo Kürbis habe ich jetzt hier aus dem Boden rausgeholt. Apropos Kürbis, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Aber vorher noch kurz zu der Studie. Genau, wenn ihr noch Ideen habt, was ihr gerne habt, untersuchen wollen würdet, könnt ihr uns das gerne mitteilen auf podcast@keep-it-grün.de. Darüber freuen wir uns natürlich immer sehr. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, um das zu planen, allerdings nicht so lange. Von daher solltet ihr euch nicht zu viel Zeit lassen. So, jetzt habe ich es schon angesprochen. Kürbisse. Wir haben ja auch Kürbisse angepflanzt auf unserer Fläche. Und heute soll es vor allem um ein Update gehen, unter anderem auch von unserer Fläche selbst. Und vielleicht werden die ein oder anderen Zuhörenden sich noch erinnern, dass wir vor geraumer Zeit mal unser Ziel genannt haben, einen 100-Kilo-Kürbis heranzuzüchten. Was meinst du, Franz? Sind wir auf einem guten Weg dahin?
Ich würde mal sagen, nein.
Ja, das ist jetzt Auslegungssache. Ich meine, da kann sich auch noch einiges tun. Auf jeden Fall wachsen Kürbisse. Wir haben große medizinballförmige Fruchtkörper auf unserer Fläche. Wer die sehen möchte, bald kommt auch ein kleines Update-Video raus. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Wird wahrscheinlich
am Wochenende
rauskommen, sagt der Franz. Genau. Ich würde sagen, wir ändern unser Vorhaben von wir wollen 100 Kilo Kürbis erzüchten zu wir wollen 100 Kilo an Kürbissen erzüchten. Ich glaube, das ist für uns doch erreichbarer.
Was ich mich da immer frage, warum man dazu züchten sagt, weil wir züchten sie ja eigentlich nicht, wir ziehen sie eher nur groß. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. 100 Kilo finde ich ein gutes Ziel. Finde ich trotzdem schwer, das mit allen zusammen zu erreichen. Wir haben so 10 Stück, glaube ich, ungefähr da liegen, von denen auch manche ein bisschen kleiner sind. Und da müsste ja trotzdem jeder dann 10 Kilo haben. Und ein 10 Kilo Kürbis ist ja auch nicht so klein, deshalb. Ja, aber bist du denn zufrieden oder schläfst du manchmal nachts nicht, weil unsere Kürbisse so klein geblieben sind?
Manchmal rinnt mir eine einsame Träne über die Wange, wenn ich daran denke. Aber ich meine, es liegt ja auch daran, dass unsere Kürbisse noch nicht so groß geworden sind, dass wir einfach wenig Zeit hatten, ne? Und dass wir dementsprechend nicht eine optimale Nährstoffversorgung bringen konnten und gießen konnten und so weiter. Und ganz ehrlich, in der Permakultur geht es ja nicht um das Superlativ. Wir wollen ja nicht den größten Fruchtkörper haben, den es gibt, sondern wir wollen ein gesundes Ökosystem und daraus leckere, schmackhafte Früchte haben. Von daher finde ich, dass wir ganz zufrieden sein können mit dem, was wir da bisher gezogen haben.
Das aus dem Munde von dem, der das 100-Kilo-Ziel ausgerufen hat, als wir noch nicht so weit waren. Ja, aber genau, kommen wir aber mal zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar, wie es mit unserem Garten weitergegangen ist und was so passiert ist und was vielleicht auch nicht passiert ist, was hätte passieren sollen. Du hast ja jetzt schon die Kürbisse angesprochen, die haben ja nicht alleine in dem Beet gewohnt. Wir hatten ja einen, viele sagen auch Milpa, glaube ich, ne, dazu. Milpa, das ist diese drei Schwestern, wobei diese Bezeichnung noch viel mehr mit einbezieht. Zum Beispiel, dass es mit Brandrodung gemacht wird und eine Felderwirtschaft, ich bin da nicht so tief drin. Wo ich aber eigentlich darauf hinaus wollte, wir haben ja die Kürbisse nicht allein gezogen, sondern mit Mais und Bohnen zusammen. Wie zufrieden bist du denn damit, Nils?
Ja, ich habe dem Mais habe ich mich schon gütlich getan, obwohl der schon etwas reif ist, etwas mehlig geworden. Ich habe mal reingebissen, schmeckte ganz lecker, muss ich sagen. Lässt sich bestimmt auch in dem Video erkennen. Und genau, wir werden auch einige davon mal durchreifen lassen und aushärten lassen, dass wir harte, reife Maiskörner davon ernten können. Bin ich eigentlich ganz zufrieden, der Mais sieht auch ganz gut aus. Bei den Bohnen, ja, hatte ich ja am Anfang einen Fehler begangen und keine Stangenbohnen, die sich dann am Mais hochranken, sondern Buschbohnen gepflanzt. Ist mir erst viel später aufgefallen. Sind aber auch ganz gut gewachsen, haben wir auch einiges, beziehungsweise du hast einiges abernten können. Hast du schon mal probiert?
Ja, schon probiert. Man muss sagen, Bohnen kommen ja immer irgendwie alle auf einmal dann und dann hat man sehr viele Bohnen in sehr kurzer Zeit. Deshalb sind noch nicht alle weg, es sind noch ein paar da und hat aber sehr gut funktioniert. Klar, diese Buschbohnen, die bleiben ja relativ klein und werden dann auch ein bisschen von den Kürbissen überschattet, weil sie eben nicht an den an Mais hochwachsen. Deshalb, ja, sehe ich genauso wie du. Da können wir beim nächsten Mal auf jeden Fall noch was besser machen.
Ja, und auch wenn man diese Mischkultur richtig machen würde, beziehungsweise wenn man Mischkulturen richtig ansetzt, kann man trotzdem noch was falsch machen, und zwar bei unserem zweiten Beet. Wir hatten nämlich ein Zucchini-Beet, beziehungsweise es war auch so ein halbes Kürbisbeet geplant, was wir dann mit Kapuzinerkresse unterpflanzen wollten. Eigentlich eine super Kombination. Die Kapuzinerkresse wuchert zwischen den Kürbispflanzen drumherum und durchher. Aber wir haben die Kürbisse schon zu früh, beziehungsweise die Zucchini schon zu früh ausgesetzt. Die waren noch zu klein. Das hat dann dazu geführt, dass die Kapuzinerkresse einfach die kompletten Zucchinis überwuchert hat und die Zucchinis dann gar nicht die Chance hatten, überhaupt richtig zu wachsen. Wir haben jetzt bei unserem Durchgang einmal durch das Kapuzinerkressebeet, was es dann geworden ist, mal durchgewurstelt und unten drunter noch so ein paar kleine kümmerliche Reste von Zucchini-Pflanzen gefunden, was ich schon etwas schade fand.
Wobei man sagen muss, da bist du nicht auf dem aktuellen Stand. Das waren nämlich die Kürbisse, die wir in der zweiten Runde noch gepflanzt hatten. Beim ersten Mal hatten nämlich die Schnecken unsere Zucchinis gefressen. Aber genau, wie du gesagt hast, den gleichen Grund, weil wir sie einfach ein bisschen zu früh haben rausgesetzt haben und sie deshalb halt gar nicht die Chance hatten zu wachsen. Bei der Kapuzinerkresse könnten wir die Samen langsam ernten, dass wir da Saatgut haben, um sie im nächsten Jahr zum Beispiel wieder auszusehen, wobei sich an der Stelle wahrscheinlich eh welche versäen. Das funktioniert bei denen ja immer ganz gut. Habe ich aber auch überhaupt kein Problem mit. Ich bin ein sehr großer Kapuzinerkresse-Fan. Da kann man irgendwie alles dran essen und ist immer ganz nett, da zwischendurch sich mal so eine Blüte oder ein Blatt zu schnappen und das zu mampfen. Deshalb, aber das, was du gesagt hast, schade, dass die Zucchinis nicht wachsen. Die liefern ja auch immer sehr gute Erträge. Aber das ist ja was wir fürs nächste Jahr mitnehmen können. Dann noch ein Beet, was aber wieder deutlich besser funktioniert hat, sind die Kartoffeln mit den Bohnen zusammen. Hier hatten wir auch wieder die Buschbohnen stehen, was hier ja auch besser ist, weil an den Kartoffeln können die Stangenbohnen nicht hochwachsen. Klar, wir hätten, wie der Name es sagt, irgendwelche Stangen dazwischen setzen können. Aber das hat hier ganz gut funktioniert, obwohl die Kartoffeln ja auch sehr krautig, sehr groß werden. Da konnten wir auch viele Bohnen ernten. Die Kartoffeln sind dann für den Oktober jetzt dran. Wir haben ja Bamberger Hörnchen, die wir dann noch ernten können. Und deren Blätter sind aktuell noch zum größten Teil grün, deshalb dauert es noch ein bisschen, bis wir sie ernten können. Aber da bin ich auch mal sehr gespannt. Nils, wie sieht's bei dir aus? Kartoffeln, bist du ein Kartoffelesser? Bei Tomaten haben wir ja schon gelernt, das ist nicht so deins. Wie sieht's mit Kartoffeln aus?
Ich bin ein großer Kartoffelfan, doch. Das kann auch daher münden, dass ich in meiner Jugend öfters bei meiner Oma essen gegangen bin. Und wer eine Oma hat, wird vielleicht dieselbe Erfahrung gemacht haben, dass es bei einer Oma eben ganz oft Kartoffeln gibt. Ein Drittel Kartoffel, ein Drittel irgendein anderes Gemüse und ein Drittel dann irgendeine Eiweißquelle, Fleisch oder Eier damals. Deswegen, bis heute bin ich großer Kartoffelfan, mache sie immer in alles Mögliche rein. Auch heute übrigens habe ich eine Wokpfanne gemacht, wo ich immer ganz viele Gemüsesachen reinmache und da ist die Hauptbestandteil Kartoffelstücke gewesen. Von daher freue ich mich gerade auf unsere Ernte, bin mal gespannt, wie sie schmecken. Ich bin auch jemand, der die Kartoffeln, wenn er sie kocht, gar nicht salzt. Ich weiß, dafür würden mich einige Menschen schon jetzt kreuzigen. Ist bei Nudeln genau dasselbe. Aber ich finde, dann kommt noch ein bisschen mehr der Geschmack von den eigentlichen Kartoffeln raus.
Ja, also da kann ich auch nicht nachvollziehen, warum man das nicht macht. Wenn ich das Salz mal vergesse bei den Nudeln oder bei den Kartoffeln, dann schmeckt es mir auch nicht mehr so gut. Macht sich vielleicht jeder seine eigene Portion dann. Aber das hat sehr gut funktioniert, das Beet. Ne? Also die Kartoffeln sind sehr gut gewachsen, auch die Bohnen zwischendrin. Von daher ist das eins, mit dem ich doch sehr zufrieden bin.
Wo ich gerade von dem Wok erzählt habe, den ich mir heute gemacht habe, weißt du, was noch in dem Wok drin ist? Und zwar habe ich ja vor vielen, vielen Monaten mal Pilze gezüchtet. Diese Austernseitlinge auf Kaffeesatz. Da hatten wir auch eine Podcast-Folge zu, gibt es auch ein Video zu, Ratgeber und so weiter, könnt ihr alles finden. Und ich hatte dir damals ja auch gesagt, dass man mehrere Ernten aus so einem kleinen Eimerchen rausziehen konnte. Und ich habe dann einmal angesetzt mit den Pilzen, habe auch einmal dann Pilze abgeerntet, habe dann alles wieder nass gemacht, wie man es machen soll, und wieder in die Ecke gestellt. Und dann passierte nichts. Es kam keine neue Pilzfrucht raus. Und nach ein paar Wochen, als ich sie schon fast wieder wegschmeißen wollte, kam noch eine zweite. Und jetzt vor kurzem genau dasselbe wieder. Ich habe sie wieder in die Ecke gestellt, wieder nichts gemacht, viele, viele Wochen gewartet. Und jetzt kam noch eine dritte Ernte. Und jetzt, was ich mit den Pilzen immer gemacht habe, ich habe die nicht frisch gegessen, weil ich sie ja öfters vergessen hatte. Das heißt, die Pilze waren schon etwas eingeschrumpelt. Und da habe ich mich dazu entschieden, die komplett durchzutrocknen. Hat wunderbar funktioniert. Pilze einfach klein rupfen und dann auf einem hier so einem Küchentuch auslegen, bis sie trocken sind. Und die habe ich einfach mit in den Wok geschmissen. Vorher ein bisschen in Wasser aufgeweicht. Die haben sich direkt wieder vollgesogen. Und jetzt sind da schmackhafte Austernseitlinge, wo ich nicht, wenn ich es nicht vorher wüsste, hätte ich nicht jetzt gedacht, dass die schon einmal getrocknet waren.
Also, wir hatten ja in der vorletzten Folge über das Thema Selbstversorgung gesprochen und da auch darüber, wie wichtig es ist, Sachen haltbar zu machen. Und da hast du ja offenbar schon einen guten Punkt gefunden, wie du deine Pilze für dich haltbarer machen kannst. Wir haben ja auch Pilze auf unserer Gartenfläche, auf unserer Permakultur angepflanzt, aber auf Holz. Da dauert das Ganze ein bisschen länger, ne? Kann man sich auch vorstellen, so ein Buchenstamm ist viel schwieriger für das Myzel zu durchwachsen als Kaffee zum Beispiel. Also wer schnelle Erträge haben will, der sollte es lieber auf Kaffee machen, auch wenn das Ganze dann vielleicht nicht so nachhaltig ist, weil auf dem Holz kann man da über die nächsten Jahre immer neue Erträge erwarten. Also bei uns sind die noch nicht so weit, das sind Limonenseitlinge, die kommen dann im nächsten Jahr hoffentlich. Und ich hoffe, denen hat die Trockenheit nicht zu viel geschadet, weil die brauchen ja auch Wasser im Stamm, sonst läuft es da auch nicht weiter. Und wenn sie dann gar nicht erst richtig angewachsen sind, kann das auch schon mal dazu führen, dass der Stamm gar nicht wächst. Jetzt war es ja dieses Jahr sehr trocken, Nils, und wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass es oft so begrenzende Faktoren, oder Mollison hat das ja auch, glaube ich, gesagt, ne, dass es ein, zwei Faktoren gibt, die das Ganze wahrscheinlich so der Flaschenhals sind, der das Ganze begrenzen. Ist Wasser bei uns ein Problem?
Ich würde sagen nein, aber mit ein paar Einschränkungen. Zum einen, weil wir vorgesorgt hatten, wir haben ja direkt ein Wasserfass ziemlich zu Anfang aufgestellt. Und wir hatten eine sehr große Dachfläche, sodass selbst ein kleiner Regen das Fass wieder komplett aufgefüllt hat. Wir müssen dazu allerdings auch sagen, dass wir nicht ideal gegossen haben. Wir waren ja nur relativ selten auf der Fläche, so um die zweimal die Woche. Und ich glaube, hätten wir mehr gegossen, zum Beispiel auch, dass die Kürbisse dann größer geworden wären, dann hätten wir auch mehr Wasser gebraucht. Aber ich würde wirklich sagen, wenn wir jetzt bei unserer Fläche noch ein Fass mehr gehabt hätten dabei, dann wären wir auch dann safe gewesen. Deswegen würde ich sagen, bei uns jetzt nicht. Wir sind ja auch in einem Talkessel und oft im Schatten, zumindest teilweise im Schatten. Und deswegen glaube ich, dass Verdunstung und Trockenheit bei uns weniger das Problem ist. Woran glaubst du denn eher, würde es bei uns mangeln? Was ist der Flaschenhals auf unserer Fläche?
Ich glaube, bei uns ist es echt Frost. Das ist natürlich ein Thema, was man im Sommer überhaupt nicht hat. Da ist es auch nachts warm. Aber ich denke, dass jetzt langsam so die Zeit anfängt, wo es bei uns unten schon Frost gibt, Nachtfrost, und es sehr kalt ist, es aber auch in anderen Lagen noch nicht so ist. Auch weil das Licht abends schon früh nicht mehr dahin scheint und morgens erst spät dahin kommt. Das haben wir auch mit den Kürbissen am Anfang gemerkt, die dann zum Teil erfroren sind, meiner Meinung nach zumindest, auch wenn du das anders siehst. Deshalb glaube ich, dass das unser großes Problem ist. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, wie wir das angehen könnten. Hast du da eine Idee, was wir machen könnten, dass unsere Pflanzen das vielleicht besser überleben?
Ich glaube, einmal können wir natürlich gucken, dass wir Varianten nehmen, die weniger Sonne brauchen, beziehungsweise einfach Gemüsesorten nehmen, die weniger Sonne brauchen. Und dass wir mehr frostresistente Pflanzen anpflanzen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein paar Rosenkohle ausgepflanzt bei uns auch. Da bin ich mal gespannt, wie die sich machen, weil die können den Frost ja aushalten. Die können ja auch bis in den Januar hinein wachsen. Und ansonsten natürlich, man kann versuchen, sowas wie Sonnenfallen aufzubauen. Wir können gucken, dass wir die Sonne, die auf unsere Fläche fällt, noch effizienter nutzen. Dass wir zum Beispiel gucken, wo sind die sonnigsten Fleckchen auf unserer Fläche. Und dass wir da dann besonders sonnenliebende Pflanzen hinsetzen, beziehungsweise besonders frostempfindliche. Und was ganz stark helfen würde, wäre, wenn wir ein Gewächshaus hätten oder ein Frühbeet, wo wir unsere Setzlinge heranziehen können, noch bevor draußen das Wetter eigentlich geeignet ist, dass sie wachsen können. Das heißt, wir könnten sie größer ziehen und damit den Zeitverlust, den wir im Frühjahr haben durch den Frost, wieder etwas wettmachen.
Ja, wir hatten ja schon mal überlegt, ob wir da genau so ein Frühbeet oder ein Gewächshaus, das wäre natürlich super, wenn man da irgendwie einfacher drankommt, dass wir da, also wir werden da jetzt kein neues Gewächshaus kaufen oder so. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie, oft kommt man ja zufällig dann auf so Sachen, ob wir da was finden, was uns in Kram passt. Jetzt haben wir schon so ein paar Sachen aufgezählt, die bei uns wachsen und die auch zum Teil sehr gut gewachsen sind, zum Teil nicht so gut. Was sind denn so Pflanzen, die dir dieses Jahr komplett gefehlt haben, also die wir gar nicht hatten, wo du sagst, boah, das wäre eine coole Mischkultur zum Beispiel gewesen, die ich gerne hätte angepflanzt oder die ich dann im nächsten Jahr vielleicht anpflanzen würde, warum auch immer?
Ja, was mir wirklich das Herz gebrochen hat, war, dass der Amaranth nicht gekommen ist. Ich bin auch ein großer Amaranth-Fan, ich mag Amaranth sehr gerne und man kann sie sehr gut in Mischkultur mit reinbringen. Da hätte ich mich richtig drauf gefreut, ist leider gar nicht gekommen, ist komplett untergegangen. Eine zweite Pflanze, die auch komplett untergegangen ist, auch in der Wiese, ist der Lein, den wir ausgesetzt haben, beziehungsweise der ist gekommen, aber hat dann den Konkurrenzdruck einfach nicht standgehalten. Das war ja auch von unserer Seite aus ein Experiment, dass wir mal geguckt haben, was passiert, wenn wir einfach in die Wiese, in die Weide hineinpflanzen. Hat jetzt in diesem Fall nicht so gut funktioniert. In anderen Fällen jedoch schon. Wir hatten ja auch teilweise kleine so eine Inselbepflanzung gemacht, wie wir das genannt haben. Also einfach auf der Fläche ein viereckiges Stück Wiese ausgestochen, dort dann einen Kürbis reingesetzt oder eine Tomate oder was anderes und das dann einfach wachsen lassen. Und das hat ganz gut funktioniert. Nur das nächste Mal sollten wir ein bisschen mehr Kompost mit dabei geben, das haben wir auch gemerkt, die sind dann nicht so stark ausgebildet worden wie andere Pflanzen. Aber daran merkt man schon, also mit dem Konkurrenzdruck, einige Pflanzen kommen besser klar als andere.
Ja, kommt natürlich auch immer sehr darauf an, wie man sie auspflanzt. Wir haben ja viele von den Gemüsepflanzen haben wir ja vorgezogen und sie dann erst ausgesetzt. Beim Lein, den haben wir ja so eingesät. Bei den Kürbissen, die wir so auf diese Inseln, wie du sie genannt hast, gepflanzt haben, da hätte man auch dabei bleiben müssen mit dem Düngen, sei es jetzt irgendwie mit Brennnessel, Jauche oder was auch immer. Also da, wir haben den ja Kompost mit reingegeben, aber das reicht natürlich bei weitem nicht, die Wurzeln ja auch viel tiefer. Da hätten wir auf jeden Fall mehr Nährstoffe dazugeben müssen. Das sieht man auch, die hatten relativ gelbe Blätter, was immer ein Hinweis darauf sein kann, dass sie zu wenig Stickstoff haben. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man die Stickstoffversorgung von der Pflanze messen kann. Und genau da hätten wir auf jeden Fall ein bisschen vorausschauen, damit mitarbeiten können. Zumal wir die Brennnesseln ja auch direkt da haben.
Ja. Was ich auch noch schade fand, wir hatten Kohlrabi gepflanzt, diese riesigen großen Superschmelz-Kohlrabis. Und wir hatten die an unser Beet auf der Ostseite gesetzt. Und direkt daneben ist ein Zaun. Ursprünglich war es gedacht, dass dann unsere Erbsen an dem Zaun sich hochranken konnten. Aber stattdessen war auf der anderen Seite des Zauns einfach dann ein riesiger Busch von Brennnesseln, der sich wie ein Wald erstreckt hat und das Ganze natürlich beschattet hat, gerade am Anfang. Und davon hat, glaube ich, nur eine überlebt, ne? Von den Kohlrabis.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass es mit den Erbsen schon funktioniert hat. Also die sind ja an dem Zaun auch hochgewachsen. Die sind halt relativ früh schon, also Erbsen wachsen ja jetzt nicht bis in August oder September. Deshalb, klar, sieht man davon nicht mehr so viel. Aber ja, das mit den Kohlrabis hat dann nicht so gut funktioniert. Schlechter Standort. Ich weiß, also wir haben einer wächst noch. Da sieht man auch, dass der sehr angenagt ist und ich weiß nicht, ob da Schnecken dran waren oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das noch ein Punkt, den wir gemerkt haben, der bei uns auch sehr limitierend ist, was Schnecken angeht. Aber das ist ja was gerade im ersten Jahr oft ein Problem ist, was sich dann auch so ein bisschen einpendeln kann, je nachdem, wie der Standort ist. Weil wenn viele Schnecken da sind, dann kommen natürlich auch viele Lebewesen, die Schnecken fressen, sodass ich das dann ausgleichen kann und wir natürlich auch viel getan haben oder noch tun werden, um Nützlinge anzulocken, die natürlich auch Schnecken fressen.
Willst du mal ein bisschen ins Detail gehen? Was haben wir denn alles gemacht?
Genau, also wir hatten ja mal eine Folge über Nützlinge oder über unsere Top 5 Nützlinge oder Top 3, ich weiß es gar nicht mehr. Und da haben wir so ein bisschen aufgezählt, was so Nützlinge sind, die auch Schnecken fressen. Und da gehört ja zum Beispiel die Blindschleiche dazu, die wir auch bei uns gefunden haben. 2 Stück mindestens. Und für die haben wir ein Hügelbeet angelegt. Nee, natürlich nicht für die Blindschleichen direkt, aber sie sind dann dort eingezogen. Und dann haben wir noch einen Steinhaufen für sie da aufgebaut, wo hoffentlich auch ein paar Eidechsen hinkommen. Weiß ich aber nicht, ob es da nicht zu kühl auch da unten ist. Wobei wir schon relativ viel Sonne auch haben, gerade mittags. Dann haben wir einen Käferkeller gebaut. Denkt man sich jetzt erst, Käfer und Schnecken, naja, da sind vielleicht nicht so die Nützlinge bei, die Schnecken fressen. Ist dem aber nicht so, denn es gibt zum Beispiel Laufkäfer, die auch Schnecken fressen. Und die versuchen wir damit natürlich auch zu unterstützen. Außerdem Wasserstellen immer super wichtig für alle möglichen Lebewesen auf der Fläche, die zum Teil auch Schnecken verputzen. Kröten hatten wir, ich weiß gar nicht, bei uns haben wir glaube ich keine gesehen, aber in der Umgebung sind auf jeden Fall welche. Und die versuchen wir im nächsten Jahr dann noch mehr anzulocken. Was sind denn noch so Strukturen, die wir bauen könnten oder die wir bauen möchten, wo du sagst, das hilft uns auf jeden Fall, irgendwie die Nützlinge zu unterstützen oder die Biodiversität im Allgemeinen? Fällt dir da spontan irgendwas ein?
Ja, ich finde, was ganz wichtig ist, ist keine Struktur, die man baut, sondern einfach etwas, was man stehen lässt. Zum Beispiel, wenn wir mehrjährige Pflanzen haben oder wenn wir so Gestrüpps haben, wenn wir holzige Gräser haben, die sieht man im Winter ja immer dann wie so kleine vertrocknete Pinne nach oben stehen. Wenn wir die einfach stehen lassen, wenn wir die nicht schneiden, wenn wir die Büsche stehen lassen, so wie sie sind, können sich da Insekten ansiedeln. Und die überleben dann auch in diesem Gestrüpps, nenne ich es mal, bis zum nächsten Jahr. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, wo man sich jetzt denkt, ja, wir müssen jetzt noch ein Insektenhotel bauen, damit die da eine Schlupfmöglichkeit haben. Natürlich, Insektenhotels sind auch wichtig. Aber besser wäre es natürlich noch, wenn wir das Hotel gar nicht brauchen, weil die Insekten ihre Heimat ganz ohne Hotel auf der Fläche gefunden haben.
Ja, wir haben auch noch das Sandarium, wofür wir den Sand da haben, aber was wir noch nicht gebaut haben. Das wäre auf jeden Fall was fürs nächste Frühjahr, was bis dahin am besten fertig sein sollte. Problem da ist wieder, man muss relativ viel Boden ausheben und unser Boden ist sehr steinig. Da macht es nicht immer so viel Spaß und auch sehr tonig. Deshalb ist es immer ein bisschen Arbeit, da rumzuwerkeln. Aber das wäre auch was, womit wir zum Beispiel Wildbienen noch unterstützen könnten.
Was wir momentan damit unterstützen, ist, glaube ich, eine Katze. Sie hat nämlich schon diese Sandschale gefunden und es eindeutig als ihre Toilette markiert. Können wir gucken, ob wir das vielleicht als Nährstoffquelle nutzen können?
Ja, weiß ich nicht, ob Katzen uns so viel bringen. Das ist auch ein Punkt, der uns hier zweit, der Nils als großer Katzenfan. Ich bin da eher im Hundelager angesiedelt. Aber ja, genau, das könnten wir noch aufbauen, um da unsere Nützlinge noch ein bisschen zu unterstützen und die dann hoffentlich dafür sorgen, dass unsere Pflanzen nicht so viel angeknabbert werden. Aber wir haben auch nicht nur Insekten, die uns da oder Schnecken, die uns da rangehen. Wir haben auch Mäuse da, habe ich gesehen, und da bin ich mal gespannt, wie viele Kartoffeln die uns am Ende übrig gelassen haben.
Ja, und Kürbisse. Wir haben nämlich ganz überwuchert in so einer kleinen Kuhle einen, ich würde mal sagen, einen Viertelkürbis gefunden, der komplett zernagt war von etwas. Man muss ihnen immerhin zugutehalten, dass sie sich nur diesen einen Kürbis rausgenommen haben und da dann hoffentlich Tage oder Wochen lang sich gütlich getan haben und die anderen Kürbisse in Ruhe gelassen haben. Aber das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen, dass sie wirklich so große Früchte komplett zerstören.
Jo, kommen wir mal weiter zu den anderen Punkten, die noch so bei uns passiert sind und wo wir auch so ein bisschen erzählen können, wie das lief oder was nicht so gut lief. Was ich noch mir gedacht hätte, wir haben am Anfang sehr, sehr schnell sehr viel aufgebaut, also viele Beete, viele Strukturen, aber dann ist das Ganze so ein bisschen eingeebbt und wir haben nur noch den Standard gehalten, also dass wir nicht so viel Neues dazu gebaut haben. Meinst du, das war eine gute Taktik so, dass wir sagen, okay, wir machen im Frühjahr sehr viel und dann im Sommer kommt nichts mehr dazu? Oder sollten wir das eher so machen, dass wir jetzt auch im Sommer hätten noch Beete dazu nehmen können oder irgendein Hochbeet, keine Ahnung, irgendwas dazu bauen? Was sagst du dazu?
Das ist ja etwas, was wir schon einmal in einer Folge angesprochen hatten, wo wir über verschiedene Klimazonen, Permakultur in verschiedenen Klimazonen gesprochen hatten. Und ich hatte beklagt, dass wir hier den Winter haben, wo man bestimmte Dinge nicht machen kann. Und wenn man in den Tropen ist, kann man ja jeden Tag praktisch alles machen, weil ja immer Saison ist. Und du meintest damals, dass der Winter ja auch die Chance sein kann, dass man etwas plant und dass man dann auch Deadlines hat, dass man weiß, jetzt im Frühjahr muss ich das machen, weil sonst ist es zu spät. Und ich glaube, genau das hat uns geholfen, dass wir so tief direkt eingestiegen sind und direkt zu Anfang so viel gemacht haben, weil wir wussten, hey, wir müssen das jetzt hinbekommen, bevor hier die Pflanzsaison ist, wo wir unsere Setzlinge raussetzen müssen. Und als wir im Sommer waren, dann lief das Ganze irgendwo ins Nichts, weil man da ja nicht mehr so viele harte Deadlines hatte, wo man wusste, man muss jetzt das machen, bevor man weitermachen kann. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass es dann beliebig wurde und dass wir dann diese Urgency, also dass wir den Druck nicht gespürt haben, dass wir jetzt wirklich was machen müssen. Und ich glaube, das passiert bei ganz vielen Projekten, dass am Anfang auch viele Helfer vorbeikommen und viel gemacht wird, viel aufgesetzt wird und es dann an der Pflege hapert. Dass man dann, ich meine, wir sind jetzt noch nicht mal ein Jahr dran, aber wenn wir jetzt mal 2-3 Jahre in die Zukunft schauen, wer weiß, wie es dann aussehen wird, ob wir dann noch aktiv sind auf der Fläche und was wir dann dort machen. Das passiert ja bei ganz vielen Projekten, dass dann ein Food Forest gepflanzt wird in dem ersten Jahr und nach 2-3 Jahren verwildert das Ganze, weil sich niemand mehr darum kümmert, weil sich ja auch die Lebensbedingungen von den Menschen ändern, ne? Der Lebensfokus ändert sich und manchmal passieren auch Dinge, wo man dann merkt, ja, ich habe gar keine Zeit mehr dafür. Und das finde ich schon schade, ne? Da muss ich aber versagen, haben wir uns ja darauf eingestellt. Wir haben ja extra viel dicht gemulcht. Wir haben extra das alles so hergemacht, dass wir eben nur 1-2 Mal die Woche hin mussten, um zu gießen, damit wir eben nicht nach 1-2 Tagen direkt einen Ausfall von irgendwas haben.
Genau, und was uns aber noch so ein bisschen fehlt, sind vielleicht auch so mehrjährige Pflanzen auf jeden Fall. Ich denke, das ist was, gerade wenn wir sagen, wir wollen dann nicht so jeden Tag dahin, da bietet sich sowas ja sowieso an. Wir hatten ja schon mal über eine Apfelbaumgilde im Podcast gesprochen, da hatte ich auch gefragt, hier habt ihr noch andere Ideen, zu welchem Baum man eine Gilde machen könnte. Ich habe euer Feedback gelesen und wir sind auf jeden Fall dran, da eine neue Folge zu planen mit einem neuen Beispiel, wie man eine Gilde aufbauen könnte. Und das ist auch was ich sehr gerne probieren wollte, ne? Wir haben ja aber da auch erzählt, dass das auch so ein laufender Prozess ist. Also ich kann die jetzt nicht einmal aufbauen und dann habe ich meine Ruhe. Das haben wir auch in unserer Permakultur-Tour gelernt, dass der Aufbau von so einem Food Forest ist weniger Arbeit als die spätere Pflege.
Genau. Man muss auch sagen, das, was wir jetzt alles auf der Fläche ausprobiert haben, wir haben ja auch viel einfach mal ausprobiert, um zu gucken, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Und gerade bei so langfristigen Sachen wie so ein Food Forest zum Beispiel, was ja auch ein schönes Konzept ist, müssen wir halt gucken, wenn wir jetzt so eine Apfelbaumgilde pflanzen, also der Baum wird dann ja eine ganze Zeit lang da stehen, der wird dann halt groß werden, ne? Und da kann man natürlich dann auch mehr, sag ich mal, Fehler begehen, als bei einer einjährigen Sache, wo ich für ein paar Monate Gemüse ziehe. Und deswegen, da müssen wir uns auch mehr Gedanken machen, würde ich sagen. Freue ich mich aber auch riesig drauf, weil das fest in unserem Plan mit dabei ist. Wenn ich mal so weiter gucke, was es sonst noch so bei uns gab, was mir noch aufgefallen ist, auch dem geschuldet, dass wir so wenig Zeit hatten auf der Fläche, haben wir natürlich auch unsere Tomaten nicht hochgebunden. Und ich hatte den Fehler begangen und ganz altes Tomatensaatgut, im Glauben, dass es wahrscheinlich zum größten Teil sowieso taub und tot war, einfach in eine große Anzuchtschale gesät und dann kamen dort ganz viele Tomatenpflanzen raus und die mussten dann alle raus und wurden einfach überall hingepflanzt. Und diese Pflanzen, wie gesagt, wurden nicht hochgebunden, deswegen haben wir jetzt Tomaten aus Bodenhaltung angezüchtet. Die wachsen aber erstaunlich gut, muss ich sagen.
Ja, ist ein bisschen schade, dass wir sie nicht früher gesetzt haben. Also klar, die können jetzt auch noch nachreifen, aber jetzt so die ersten, also natürlich schon ein bisschen länger jetzt, aber jetzt sind so viele Grüne dran. Wenn das jetzt irgendwie einen Monat früher oder so wäre, dann hätten wir natürlich eine einfachere Ernte gehabt. Aber ja, das scheint ganz okay zu funktionieren. Solange die leben, hat man auch weniger Probleme, dass sie faul werden oder angefressen werden. Deshalb mache ich mir da jetzt nicht so viele Gedanken. Das Problem ist ein bisschen, dass sie natürlich auch auf die Wege wachsen und man da dann auch mal ab und zu drauf treten kann. Das soll natürlich nicht sein. Deshalb wäre es auf jeden Fall besser gewesen, wenn wir sie hochbinden. Das ist schon richtig. Aber ist natürlich zu verschmerzen. Ist ganz okay. Was ich mir jetzt gedacht habe, wir haben ja mal gezeigt, wie man so einen Dreikammer-Komposter baut. Glaubst du, irgendeine Art von Komposter, wir haben ja hier schon viel vorgestellt, ich nehme jetzt auch mal sowas wie Bokashi rein, Meinst du, sowas würde Sinn auf unserer Fläche ergeben oder glaubst du, da gibt es gar keinen Nutzen für?
Ja, ich würde ganz ehrlich schon auf sowas schielen wie den Dreikammerkomposter. Weil wenn wir mal durchgehen, wenn wir einen Wurmkomposter haben, da muss man sich ja halbwegs regelmäßig drum kümmern. Ne? Man muss den nachfüttern, man muss gucken, ist es zu feucht, ist es nicht feucht genug. Das Einzige, was man da machen könnte, wäre praktisch ein Erdkomposter, wo man ein Loch in die Erde gräbt und dann darin seinen Wurmkomposter hat. Das heißt, die Würmer können sich in das Erdreich zurückziehen, wenn es zu kalt wird oder wenn sie zu wenig Futter haben. Beim Bokashi, da müssen wir ja auch den Bokashi-Saft, den Bokashi-Tee regelmäßig vergießen und rausziehen und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, wäre das bei uns in dem Fall jetzt auch eher nichts, eher etwas, was wir dann in einem Fass oder sowas ansetzen, dass wir einen festen Bokashi haben, den wir dann ein paar Wochen reifen lassen und den wir dann später entnehmen. Ich glaube, für uns wäre dann gibt es noch den Heißkomposter, also einen Komposthaufen, den ich regelmäßig wende. Da kommt es dann vor allem darauf an, dass es ein richtiges Verhältnis zwischen Feuchtigkeit, Kohlenstoff und Stickstoff gibt. Und der entwickelt dann im Inneren eine Hitze von um die 60 Grad. Und der muss jeden Tag gewendet werden. Da werden immer die äußeren Teile des Komposters nach innen gesetzt und die inneren nach außen. Und die Idee ist, dass dann der komplette Komposter einmal durch diese 60 Grad durchgegangen ist und dann alle Samenkörner, die sich noch im Komposter befinden, abgetötet wurden, ne? Damit man die nicht später als Beikraut dann in seinen Beeten findet. Da muss man sich aber auch täglich drum kümmern. Deswegen noch einmal würde ich sagen, wäre so ein Dreikammerkomposter oder vielleicht einfach ein ganz simpler Komposthaufen, den wir dann einmal alle paar Monate wenden, für unsere Fläche wahrscheinlich das Sinnigste. Abgesehen natürlich von der Brennnesseljauche, die wir ja schon haben, wo ich sagen würde, wir haben sehr viele Brennnesseln, die man gut dafür nutzen kann. Würdest du mir da widersprechen?
Ich würde dir gerne widersprechen, kann ich aber leider nicht. Also da sehe ich auch so. Wir haben auch nicht so viel Bioabfälle. Man kann sie, wenn man irgendwelche Pflanzenreste hat, nutze ich sie meistens einfach direkt zum Mulchen. Es ist ja quasi ein Mini-Komposter direkt auf dem Beet. Was man auch natürlich machen könnte, wäre so ein Keyhole-Beet, diese Hochbeete, die so einen kleinen Komposter quasi mit drin haben. Haben wir auch auf unserer Tour schon mal gesehen. Das fände ich super spannend. Sowieso sowas Hochbeetmäßiges. Klar, wir haben ein Hügelbeet, aber das hat nicht so gut funktioniert. Aber sowas fände ich gut, auch wenn wir da natürlich das Problem wieder mit der Wasserhaltekapazität haben. Aber ich glaube, da kann man sich für nächstes Jahr auch was überlegen, dass man diese Bewässerung vielleicht ein bisschen automatisiert oder so. Dass wir nicht in einer Folge die ganze Zeit davon reden müssen, dass wir zu wenig Zeit haben, sondern dass wir einfach das Ganze mehr automatisieren, wenn das geht. Du hast ja eben den Lein angesprochen, der leider nicht so gut funktioniert hat. Unser Ziel war es ja, aus diesen Leinsamen eigenes Öl zu gewinnen. Jetzt haben wir aber zum Glück, unsere Fläche wohnt mitten auf dem Land und direkt neben einem Rapsfeld. Und da haben wir natürlich den netten Landwirt nach Raps gefragt, um eigenes Rapsöl herzustellen. Und das haben wir jetzt auch am Wochenende versucht. Nils, du warst beim ersten Versuch dabei. Wie hat der funktioniert?
Ja, es war ganz, ganz aufregend. Wir hatten uns beziehungsweise du hattest die Presse schon vor einigen Monaten gekauft gehabt und wir haben uns lange Zeit darauf gefreut, mussten dann auf den Raps warten und jetzt bis zu einem richtigen Moment, wo wir das mal durchführen können. Ist alles natürlich filmisch begleitet und dann das erste Mal alles aufgebaut, Raps oben eingefüllt und dann fängst du an zu drehen an der Mühle und dann knirscht es und es klappt einfach nicht. Es kommt dann hinten irgendwo, es kommt kein Öl raus, es kommt seltsamer Raps-Schrot mit Öl vermischt irgendwo raus. Da war ich etwas enttäuscht. Wir haben dann aber schnell herausgefunden, woran es lag. Feuchtigkeit. Also der Raps darf nicht zu feucht sein, wenn er, nicht zu trocken sein, so rum, wenn er eingefüllt wird. Und du hast es dann am nächsten Tag noch einmal ohne mich versucht. Vielleicht war es ja auch meine Präsenz. Wie ist das denn gelaufen?
Ja, dabei muss ich sagen, dass dann gar nicht die Feuchtigkeit das Problem war, sondern eher, dass wir es draußen gemacht haben. Und wir machen ja ein Video dazu, dann könnt ihr euch das gerne mal angucken. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, YouTube nach Keep It Grün suchen, uns abonnieren und dann findet ihr das. Also, die Feuchtigkeit war vielleicht auch ein Problem. Wenn man Raps erntet, hat er ungefähr einen Feuchtigkeitsgehalt von etwa 11%. Bei der Anleitung der Mühle war eingegeben, dass es 10% haben sollte. Deshalb wäre jetzt meine Einschätzung, dass das ungefähr hinkommt, weil der jetzt auch bei uns nochmal einen Monat gestanden hat. Was eher das Problem war, ich habe es gesagt, wir haben es draußen gemacht und die Mühle muss warm werden und das macht man mit einer kleinen Öllampe und draußen weht natürlich Wind und dadurch wird diese Mühle nicht warm genug und das Ganze verhakt sich, es läuft nicht so flüssig und deshalb habe ich den zweiten Versuch drinnen gemacht, das Ganze gut vorheizen lassen und da hat es dann besser funktioniert. Da habe ich auch bestimmt 100, 150 Milliliter Öl in 10, 15 Minuten pressen können. Das hat sehr gut funktioniert. War auch nur so mittelanstrengend. Aber es hat sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Also auf jeden Fall ein riesiger Unterschied zu dem, was man im Laden so kaufen kann. Deshalb empfehle ich euch sehr, guckt euch das Video an. Und da haben wir dann auch alles verlinkt zu dieser Ölmühle. Das ist wirklich eine Bereicherung. Wir haben es jetzt mit Raps gemacht. Wir haben auch noch jede Menge Raps da, den wir jetzt verölen müssen. Womit würdest du denn gerne dein Öl herstellen? Hast du so einen Favorit, der dir sehr gut schmeckt oder bist du kein Öl-Liebhaber?
Ja, weniger von der Art des Öls als von der Art der Ressource würde ich das abhängig machen. Und ich würde sehr gerne mit Walnüssen machen, weil sie einfach, also ich habe jetzt im Letzten in der Stadt nochmal einfach einen Walnussbaum gesehen, der Walnüsse abgeworfen hatte, die jetzt auch sehr gut und reif aussehen. Wir haben ja auch einen Walnussbaum auf unserer Fläche, beziehungsweise sogar zwei, wenn ich mich richtig erinnere. Und das wäre ja genau das, wovon wir eben gesprochen haben, dass wir einfach eine mehrjährige Komponente haben, dass wir das haben, wo man nicht viel, sich nicht viel drum kümmern muss und wo man einen großen Ertrag rausziehen kann. Und mich würde interessieren, wie viel Öl wir von so einem Baum abernten können. Das ist ja auch eine Möglichkeit, um die Walnüsse dann haltbar zu machen. Und man kann den Schrot, also das, ich nenne es jetzt einfach mal Schrot, den Trester, heißt das, glaube ich, richtig. Presskuchen, sagt der Franz. Presskuchen heißt es. Das ist praktisch das trockene Material, was am Ende rauskommt, wenn das Öl schon rausgepresst wurde. Den kann man ja noch weiter verwenden. Und gerade Walnüsse, könnte ich mir vorstellen, dass man dann diesen trockenen Presskuchen von Walnüssen noch irgendwie in ein Müsli mit reinmischt oder sich daraus vielleicht so einen kleinen Riegel macht oder in irgendwelche Nussmischungen oder damit backen kann. Und da wäre ich auch ganz interessiert dran, was man aus diesem Presskuchen alles machen kann, praktisch als Nebenprodukt.
Ja, guter Punkt. Ich habe das gelesen, dass das mit Erdnüssen wohl sehr gut funktioniert. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, warum es mit Walnüssen nicht genauso gut funktionieren sollte. Also diesen Presskuchen als Mensch dann noch zu essen. Bei dem Raps würde ich jetzt eher den Hühnern geben. Das schmeckt jetzt nicht so sonderlich gut. Kann man sicherlich auch essen, aber die Hühner wollen ja auch was haben. Was man auch noch damit machen kann, ist Düngen zum Beispiel, dass man es mit in den Kompost gibt oder direkt aufs Beet. Da ist der Fantasie freien Lauf gelassen. Was ich noch an der Mühle jetzt verbessern würde, wäre, dass ich mir eine richtige Vorrichtung baue. Ne? Man kurbelt da mit der Hand dran und dass das Ganze sehr stabil steht, dass man das Öl gut auffängt und auch der Presskuchen in der großen Schüssel landet, die man nicht so oft ausleeren muss. Aber schaut euch das gerne in dem Video an. Ich denke, das kommt auch in den kommenden Wochen. So, Thema Öl ist abgehakt. Wir haben versucht, da das selber zu machen. Wenn wir jetzt, wir haben ja schon jetzt viel über Selbstversorgung gesprochen, was wir so bei uns, unser Ziel ist natürlich jetzt nicht, uns damit selber zu versorgen komplett, aber was wäre denn so der nächste Schritt, den du sagen würdest, den könnten wir machen, um etwas, was wir aktuell noch kaufen, zu ersetzen, was wir auf unserer Fläche anbauen, herstellen oder machen können? Fällt dir da irgendwas ein?
Ja, die perfekte Ergänzung zu einer Ölpresse, würde ich sagen, wäre eine Mühle. Und zwar, wir hatten jetzt kein eigenes Getreide angebaut. Wir hatten ja mal überlegt, ob wir Einkorn oder so etwas aussäen, haben uns dann doch dagegen entschieden und haben ja auch gesagt, dass Getreide eigentlich etwas ist, was eher in der späteren Phase in der Selbstversorgung kommt. Also erst, ne, kommt man mit Gemüse an und Getreide ist dann etwas weiter hinten. Aber das finde ich etwas, was man gerade ganz aus aktuellem, aus einer aktuellen, auch politischen Lage, fände ich das interessant. Weil wir haben jetzt gerade die Situation, ne, die Nahrungsmittelpreise gehen hoch, Getreidepreise gehen hoch und sowas. Und wenn du mal in der Bäckerei warst, siehst du auch, dass da die Preise auch mit anziehen. Und gerade in dem Zusammenhang fände ich es interessant, nochmal einen anderen Bezug dazu zu finden. Was ist das eigentlich, was wir da essen? Ne, wo kommt eigentlich das Brötchen her? Wie wird das gemacht? Ne? Wie kann ich das Getreide zu Mehl mahlen und dann selber das Mehl zu einem Gebäck backen? Und das fände ich einen ganz interessanten Schritt. Und ich denke, das würde ich auch gerne mal machen, vielleicht im nächsten Jahr, wenn wir dann mal eigenes Getreide haben oder wenn wir nochmal einen netten Landwirt finden, der uns ähnlich wie beim Raps mit ein bisschen Getreide aushilft, dass wir daraus dann mal eigene leckere Brotstückchen backen können.
Ja, das ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Ich weiß, dass wir das, also ich finde den Anbauteil da auf jeden Fall cool. Ich wäre da mehr Fan von das selber zu machen, weil also die anderen Schritte sind ja dann nicht mehr so kompliziert wahrscheinlich. Also wir haben so eine kleine Mühle da, damit geht es sehr gut. Und wenn man dann Mehl hat, jeder weiß ja, wie man mit Mehl weiterarbeitet. Deshalb finde ich diese Arbeitsschritte davor eigentlich das, was es so spannend macht. Auch wenn es natürlich viele sind, ne? Wir haben früher viel Anno gespielt und dann jeder, der weiß, wenn man da auf Brot als Nahrungsmittelressource geht, da braucht man viele Gebäude. Und das heißt schon, dass es viele Arbeitsschritte hat, ne? Wir müssen das anbauen, dann müssen wir das das Korn dreschen, dann müssen wir das Mehl mahlen und so weiter. Also das sind viele Schritte, aber das finde ich gerade das Spannende da. Und was natürlich auch ein Problem ist, dass wir dafür viel Fläche brauchen, um unser Getreide anzubauen. Aber Fläche ist jetzt bei uns nicht der begrenzende Faktor, deshalb denke ich, dass das auch kein Problem sein sollte. Also ich wüsste nicht, was dem im Weg stehen sollte, nächstes Jahr das Keep It Grün Brot selber zu backen.
Genau, damit würde ich zu unserem letzten Punkt kommen, wenn dir nichts mehr zu unserer Fläche einfällt. Mhm. Haben wir nämlich noch eine Zuhörerin-Feedback bekommen. Und zwar wurden wir gefragt, wie war es denn auf der Ideenfuttermesse? Jetzt werden sich die meisten Menschen fragen, hä, wovon redet er denn jetzt da? Was ist denn die Ideenfuttermesse? Und zwar waren Franz und ich zusammen mit unserem Projekt Keep It Grün auf einer Messe, bei der es um Nahrungsmittel geht, einer sogenannten Food-Messe. Und wir haben da natürlich unseren eigenen kleinen Stand gehabt zum Thema Pflanzenkohle, weil ne, durch Pflanzenkohle wachsen die Pflanzen besser und dadurch, durch die Pflanzen haben wir mehr Leckeres zu essen, was wir dann verspeisen können. Und Franz, vielleicht kannst du ja mal sagen, was ist deine Erfahrung von dieser Messe und wie viele Sachen hast du dort probieren können?
Also ich fand es sehr spannend, man kann sich ja vorstellen, ne, so eine Ideenfuttermesse, das heißt, es gibt auch viel Futter, nicht nur Ideen, auch Futter. Und damit kriegt man mich ja immer. Und das, was mir am meisten noch in Erinnerung geblieben ist, ist das gute Essen, was es da gab. Also da war ich sehr begeistert von. Es war so ein Curry, was man entweder mit Reis oder mit Couscous, glaube ich, gab es das essen konnte. Und dann so Microgreens drüber, also so kleine Pflanzen, die noch sehr im Anfangsstadium sind. Das hat sehr, sehr gut geschmeckt und wir haben auch sehr gutes Feedback zum Thema Pflanzenkohle bekommen. Also die Leute sind sehr interessiert dran, war natürlich auch ein Publikum da, was sich mit Landwirtschaft oft gut auskannte und da kommt man natürlich nochmal in ganz andere Gespräche. Also von mir ein klarer Daumen hoch. Was war so dein Highlight? Welcher Stand oder was du gesehen hast?
Ich bin ja mal durchgestromert und habe mal hier ein bisschen gesnackt, mal da ein bisschen was getrunken. Also gab es ein paar Sachen, über die ich noch nie nachgedacht hatte. Zum Beispiel eine Sache, da wurde Saft aus Cashew-Früchten hergestellt. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass die Cashew-Nuss eigentlich nur der letzte Zipfel einer großen Cashew-Frucht ist und dass man aus dieser Frucht Saft gewinnen kann, der reich ist an Vitamin C. Schmeckte ganz interessant, ein bisschen wie Apfelsaft, aber anders. Und mein persönlicher Favorit, es gab bei einem Stand vegane Frikadellen. Die waren, glaube ich, auf Erbsen und noch einer anderen Basis. Und ich muss sagen, also die waren schon deutlich überzeugend. Hätte ich nicht gewusst, dass da Erbsen und sowas drin sind, hätte ich gesagt, nee, das ist auf jeden Fall eine richtige Frikadelle.
Gut, Ideenfutter ist abgeschlossen. Wenn wir nochmal auf irgendeiner Messe oder Ausstellung sind, dann posten wir das immer bei Instagram. Also folgt uns da gerne. Wir essen auch Keep It Grün. Dann bleibt ihr da immer auf dem Laufenden, falls wir in eurer Nähe sind. Ein anderer Punkt, wo wir jetzt beim Thema Feedback sind, den wir bekommen haben, war, wir hatten ja über das Thema Permakultur versus konventionelle Landwirtschaft gesprochen. Und da hatten wir so ein bisschen bemängelt, dass es nicht so große Permakulturen gibt. Und da haben wir einen Hinweis zu einem Projekt bzw. zum Video bekommen, den wir uns auf jeden Fall zum nächsten Folge angucken werden, um dann vielleicht auch ein bisschen das als Referenz für eine große Permakultur zu nehmen oder eben nicht. Ich weiß es noch nicht, wir haben das Video noch nicht gesehen. Und das Feedback kam auch, dass wir nochmal eine Bill Mollison, sein Handbuch, Grundlagenhandbuch zur Permakultur, dass wir da nochmal eine Folge machen sollen. Wir sind ja jetzt bei Kapitel 2, haben wir abgehakt, jetzt kommt Kapitel 3. Nils, wie sieht's aus? Nochmal Lust auf ein Kapitel? Du hast es ja alles schon gelesen, aber man liest es ja dann doch nochmal für die Folge. Lust da nochmal was zu machen oder ist das eher auf dem Abstellgleis?
Ja, riesig. Ich freue mich schon drauf, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Ich muss sagen, es ist leider etwas in Vergessenheit geraten. Gerade jetzt im Sommer, wir hatten so viel zu tun. Und dann ist die Folge über das Buch von Mollison natürlich auch etwas, was man auch in den kälteren Jahreszeiten machen kann. Und das hatten wir uns auch vorgenommen, dass wir gesagt haben, jetzt wenn die Saison vorbeigeht, wenn nicht mehr so viel im Garten zu tun ist, dann können wir uns da drin setzen, dann können wir uns mal mit dem Buch wieder auseinandersetzen und ein bisschen was lesen und ein bisschen was darüber reden. Und diese Zeit ist jetzt gekommen, würde ich sagen, greifen wir doch das nächste Kapitel auf, gucken wir mal, wann wir es schaffen.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe das Gefühl, dass wir auch selber jedes Mal sehr viel lernen, wenn wir uns ausführlich damit beschäftigen. Deshalb, hast du im Kopf, worum es im nächsten Kapitel geht?
Könnten es schon Muster sein? Konzepte vielleicht?
Nee, Konzepte war, glaube ich, das letzte, oder? Ich meine, Muster wäre das nächste. Meine ich auch. Hatten wir ja schon mal eine Folge zu, aber im Vergleich zu der kommenden ist die ja dann Peanuts wahrscheinlich. So, ich glaube, wir haben alles abgehakt, was auch hier euer Feedback angeht. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt oder generell Feedback geben wollt, dann schreibt uns gerne bei Instagram oder an podcast@keep-it-grün.de. Und ansonsten, wenn ihr bei YouTube auf dem Laufenden bleiben wollt, was Ölmühle und Updates zu Permakultur angeht, und auch Nils hat ein Video zum Thema Düngen mit Schafwolle gemacht, wenn euch das Thema interessiert, dann können wir doch gerne im Podcast ein wenig ausführlicher zu sprechen. Deshalb folgt uns da überall gerne. Ansonsten 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify ist natürlich immer sehr willkommen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen was im Garten machen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.